Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt haben wir fast schon das halbe Jahr herum und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht, wo die letzten Monate geblieben sind. Die waren ruckzuck dahin. Wir haben viel gearbeitet und viel erlebt und das ist einfach, die Zeit ist an mir sozusagen vorbeigerast. Ich grüße euch im Internet. Ihr hört heute eine wunderbare Predigt. Alles, was aus Gottes Wort kommt, ist wunderbar, das wisst ihr. Das bin ich nicht, das ist Gott, der spricht, der Geist, der spricht. Wir haben wir eben sogar schon gehört. Und wir begrüßen auch unsere Trema-Gemeinde, die auch jetzt zuhört. Alle seid ganz herzlich gegrüßt und gesegnet. Ja, ich war mit Conny, wir waren in Frankfurt und meine älteste Tochter hat geheiratet am Freitag. Es war eine aufregende Sache. Die Standesbeamtin hat gesagt, ich bin aufgeregt, weil so viele Leute habe ich noch nie vor mir gehabt. Es war ein Riesensaal mit lauter Leuten, die alle ganz festlich angezogen waren. Und das ist auch wichtig, dass man die Familie mal wieder sieht. Und zu der Familie werde ich auch gleich noch was sagen. Das passt nämlich dazu. Deshalb wollte ich das nur vorweg schicken, damit ihr wisst, wo ich jetzt die letzten 2,5 Tage war. Wir sind Donnerstag runter oder heraufgefahren, je nachdem, wie man will. Und sind gestern Abend wiedergekommen. Es war anstrengend. Und aber trotzdem, das musste sein. Das war, im Fazit war es einfach wunderbar. Der Bibelvers heute oder die Bibelverse kommen aus einem Brief von Paulus. Der schreibt an die Philipper. Und im Philipperbrief gibt es ja nun nicht nur den 4,19, nicht? Sondern es gibt ja auch noch andere Verse. Den 4,19 lieben wir natürlich. Ihr wisst alle, worum es geht. Es geht ums Gehen. Aber wir haben jetzt 3 andere Verse ausgesucht, über die ich heute sprechen will. Gott hat mir die ans Herz gelegt und ich lasse erst mal Conny aus der neuen Genfer Übersetzung die Verse aus Kapitel 3 und zwar die Verse 12 bis 14 aus dem Philipperbrief vorlesen.
Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat.
Danke, Conny. Wenn wir uns erstmal auf den Vers 13 konzentrieren, das Schlüsselwort im Vers 13 ist vergessen. Vergessen, wir sollen begreifen, wie wichtig es ist, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen, damit wir vorwärts gehen können. Das widerspricht sich eigentlich, weil man ja normalerweise kriegt man ja den Antrieb, aber es gibt eben auch Sachen, die nicht antreiben, sondern runterziehen. Das Alte Testament ist der Schlüssel zum Neuen, da geht's weiter. Aber es gibt Dinge im Leben von uns Menschen, die kennen wir alle, die uns immer wieder wie Blei an den Beinen hängen und das, sagt die Bibel, das wollen wir nicht. Ich habe in einer anderen Übersetzung heißt es, ich lasse es bewusst zurück. Das finde ich auch schön, die Neue Genfer sagt es auch gut, aber ich lasse es bewusst zurück, das ist auch wichtig, weil wir Menschen ja dazu neigen, gewisse Dinge zu verdrängen, die existieren einfach gar nicht mehr, wenn du jemanden fragst, nee, weiß ich nicht. Das ist auch teilweise bei Menschen total ausgeklammert. Die wissen es wirklich nicht mehr. Die schieben das einfach weg. Und das ist hier nicht gemeint, sondern ich lasse es bewusst zurück. Ich mache mir Gedanken darüber, was sagt die Bibel und was will ich einfach nicht mehr, dass es mich runterzieht. Manche Menschen, ich kenne Menschen, die ich in meiner nun schon über 23-jährigen Laufbahn in Kirchengemeinden getroffen habe, kenne ich Menschen, die können nicht nach dem greifen, weil sie ständig zurückblicken. Und wenn wir zurückblicken, dann ist es auf vergangene Fehler, auf vergangenes Versagen oder vergangene Verletzungen hin ausgerichtet. Ich kann mich schon erinnern, dass ich Erlebnisse in meinem Leben habe. Zum Beispiel das Gravierendste, was nicht in meinem Leben bisher getoppt wurde, dass ich meine jüngste Tochter zur Welt gebracht habe. Das ist etwas, das verdränge ich nicht, das will ich auch immer da haben. Das ist immer da. Aber wenn es um negative Dinge geht, ist Jesus doch das beste Beispiel. Jesus hat am Kreuz noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber er kann heute immer noch sagen, guck mal, da hat er die Nägel durchgeschlagen. Die Nagelmale sind noch an seinen Händen vorhanden. Die kann er immer noch zeigen. Aber er benutzt sie nicht dazu, jetzt zu sagen, das war vielleicht schlimm. Nein, er hat ja dadurch den neuen Bund auch gegründet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch Dinge schon daran festhalten, die vergangen sind, aber nicht das Negative. Gott möchte einfach nicht, dass wir in der Vergangenheit leben. Er möchte, dass wir in die Zukunft leben. Und das kommt ja aus den anderen Versen, die wir auch schon eben gelesen haben, hervor. Und der wichtige Satz, lass deine Vergangenheit hinter dir, damit du deine Zukunft entdecken kannst. Das finde ich so schön. Ja. Gell? Sonst ist das wie so ein Vorhang, der davor ist, den du nicht hochziehen kannst. Gell? Wenn die Vergangenheit immer wieder, du guckst immer wieder mit einem Auge in den Rückspiegel. Hast du mal beim Autofahren Rückspiegel bei jetzt, habe ich gerade gesagt. Wir sind von Frankfurt jetzt runtergekommen und ich habe nur in den Rückspiegel geschaut. Das geht gar nicht. Verstehst du? Wenn man nur in den Rückspiegel schaut, kann man nicht nach vorne fahren. Gell? Das ist auch wieder so ein Beispiel. Du musst nach vorne schauen. Der Rückspiegel, der ist eigentlich in unserem Leben für vergangene Belastungen, unangenehme Dinge und so weiter gar nicht da, weil Jesus sie uns abgenommen hat. Wir haben sie ans Kreuz gebracht. Wir konnten sie ans Kreuz nageln. Wir konnten sie ans Kreuz werfen. Jesus sagt, werft alle Sorgen und alles Negative, alles auf mich. Ich kann das alles abnehmen, euch abnehmen. Amen.
Amen.
Amen. Ich habe auch immer gerne das Beispiel von einem Rucksack. Wenn jemand einen Rucksack trägt, der schwer ist, dann, so kann er nicht gehen, gell? Der fällt da um. Der muss so gehen. Könnt ihr euch vorstellen, der mit Ziegelsteinen, die du hinten drin hast, gell? Kannst du nicht so gehen, weil du da bist nach hinten umgekippt. Und das nimmt dir, der Rucksack nimmt dir deine ganze Kraft. Der ist zu schwer. Ich will gerne eine Wasserflasche und einen Anorak hinten in meinem Zampel haben, aber nicht eine Last, die aus Wackersteinen besteht. Er nimmt dir deine ganze Kraft, macht dich dadurch am Ende krank, weil die Gelenke, alles wird ja stark belastet, wenn man das dabei mal bleibt. Und es hindert dich daran, vorwärts zu kommen. Du bist viel langsamer, weil du immer das Zeug mitschleppen musst. Deshalb schnall den Rucksack ab, lass ihn fallen, gib ihn Jesus und sag, ja, das war's. Bewusst zurücklassen, das ist das Thema. Bewusst zurücklassen, nicht verdrängen. Ja. Den 14. Ich habe einen anderen Text auch, den wir gelesen haben, und den finde ich auch schön, den möchte ich aber auch mit einfließen lassen. Wir kommen jetzt zu Philipper 3, Vers 14. Da gibt uns Paulus einen Einblick in seine Leidenschaft. Ich jage nach dem versteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Er jagt nach der himmlischen Berufung. Und der Paulus hat ein klares Ziel vor Augen. Er war sich seiner Bestimmung bewusst und er arbeitete unerschrocken darauf hin. Da ist kein Rucksack mehr. Da ist kein Platz für einen Rucksack. Und die Formulierung, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, lässt sich nach dem Grundsatz auch noch anders übersetzen. Ich laufe in der Linie. Und wenn ihr eine Aschenbahn seht, die rote Aschenbahn, das sind weiße Linien drauf für die Läufer, auch bei Kurzstrecken. Also Langstrecken wollen wir jetzt nicht ins Auge fassen. Aber bei Kurzstrecken müssen die 100 Meter Lauf, da haben die feste Bahnen. Und wenn ich in dieser Bahn bleibe, dann bin ich in der Spur. Und dann bin ich in der Spur und laufe nicht in der Spur eines anderen, denn dann werde ich beim Laufen disqualifiziert. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder berücksichtigen müssen, dass wir unser Ziel, Paulus sagt, mein Ziel, sein Ziel heißt es, innerhalb der Linien seiner Bahn zu laufen. Und das machen viele auch falsch, dass sie immer auf andere schauen und sagen, das will ich auch. Warum auch in Gemeinden ist das so? Warum darf der das machen und ich nicht? Weil jeder seine Berufung hat. Und das ist doch so wichtig, dass wir auch die Berufung auf das Ziel hin haben, die himmlische Berufung, die uns ja noch bevorsteht, zu erreichen. Ich finde auch im Text, finde ich so wunderschön, wenn es heißt, Jesus hat mich ergriffen. Das finde ich schön in der anderen Übersetzung. Die Neue Genfer sagt es anders. Lies doch einfach nochmal den 14.
Das war bei 14. Das Ergreifen ist im 12. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht,
genau.
Zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat.
Das Arbeitsamt oder das Jobcenter hat das ja auch geklappt. Teilhabe am Arbeitsmarkt haben wir heute. Steht schon in der Bibel, dass wir teilhaben sollen an der himmlischen Berufung. Am Himmel sollen wir teilhaben. Das ist doch genau unser Ziel. Und denn wenn ich jetzt diese beiden Verse, die mischen sich, nicht? Das ist richtig. Wenn ich jetzt an mich denke, 2000 hat Jesus mich ergriffen. Der hat mich beim Schopf gepackt und hat gesagt, Kaiser, du bist jetzt da. Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, was wird das jetzt? Okay? Und dann habe ich aber mich leiten lassen und bin dem Weg gefolgt. Und ich habe heute ganz bewusst mein Rosenheimer Leibspeise-Hemd noch nicht ausgezogen. Ihr könnt es nicht sehen, aber bei mir steht auf der Brust ein kleingestickt Rosenheimer Leibspeise. Das ist mein Dienst, den, nachdem Jesus mich ergriffen hatte in 2000, habe ich im Jahr 2000 zu Weihnachten schon 15 Leute um einen Suppentopf sitzen gehabt. Da hat Jesus mir schon gezeigt, da geht es hin. Ich habe einen Obdachlosen, der jahrzehntelang auf der Straße war und sagte, Peter, die Straße ist mein Leben. Und dann habe ich gesagt, oh ja, dann habe ich konnte ihn schon riechen, bevor er überhaupt 20 Meter zu mir kam. Also es war wirklich so, also der hat wirklich auf der Straße gelebt. Und dann habe ich ihn umarmt und habe ihn in meine Arme genommen. Da hat der Finger zu weinen, sowas hat er noch nie erlebt. Und dann hat er gesagt, so, die Straße ist mein Leben. Nicht? Und dann, als er dann gegessen hatte und gehen wollte, kam er noch mal zu mir und sagte, kannst du mal für eine Wohnung für mich beten? Da habe ich gemerkt, wie weit die Straße bei ihm ist, wie gerne er auch wieder in ein anderes Leben mochte. Und da ist eigentlich, das waren so die ersten Leute, die ich getroffen habe. Oder wenn einer, der kam zum Essen und ich merkte, ihm geht's nicht gut, dann haben wir erst den Unfallwagen gehabt und der ist dann im Unfallwagen durch den dann noch angeforderten Notarzt reanimiert worden. Der war also, im Grunde war er bei uns klinisch tot und er wurde dann vor der Tür durch uns und durch unsere Gebete und natürlich durch den Notarzt wieder lebendig. Fällt mir alles dazu ein. Und das ist etwas, Gott hat mir immer diese Menschen gezeigt. Und das tut er nach 23 Jahren immer noch. Ich soll mich um die kümmern. Das heißt in der Bibel, die Fremdlinge, die Witwen und die Waisen, da sind alle drin. Haben wir heute auch. Die stehen jeden Tag bei uns an der Tür. Und wir sollen uns um diese Menschen kümmern. Und wenn Jesus diese Menschen gesehen hat, was hat er gesagt? Es jammerte ihn. Es jammerte ihn. Und dadurch hat er sich um diese Menschen gekümmert, hat sich ihrer angenommen und das hat er mir übertragen. Und damit mache ich nichts nach, was jemand anders macht. Gut, du kannst natürlich sagen, ja, es gibt ja eine Tafel und es gibt soziale Dienstleister, die sich auch um die Leute kümmern. Ja, gut, aber ich mache es auf die Art und Weise, wie Jesus es macht. Und ich mache es gerne und ich mache es deshalb so. Ich laufe auch in der Bahn und pass auf, wenn etwas über den Strich geht, sagt Jesus, oh komm, da musst du mal wieder ein bisschen in die Bahn gehen. Und das ist etwas, wo ich auch hinhöre und wo ich auch gerne weitermache und wo er mir auch die Kraft gibt dazu. Wir haben vorhin gesungen, du bist die Kraft, die wir bekommen durch ihn. Und da kannst du dich natürlich fragen, wenn ich auf diese letzten 23 Jahre zurückblicke, warum hat Gott ausgerechnet mich ausgesucht? Aber wenn du das schon fragst, stellst du dich selbst in Frage. Also er hat mich ausgesucht, basta, und ich mache da weiter. Und wenn Leute jetzt sagen, das will ich kopieren, habe ich auch schon gehabt. Ich bin auf einer Missionsreise in Österreich gewesen und wurde bei den Gemeindemitgliedern untergebracht. Und wir haben bis 10 haben wir einen Einsatz gehabt und um 10 gingen wir dann zu den Familien nach Hause und die Familie war so interessiert, ja, was machst du denn in der Gemeinde und wo bist du denn tätig und welchen Dienst hast du? Und dann fing ich an zu erzählen. Es ging bis morgens um 3. Und der ist am nächsten Tag angefangen, es auf seine Art zu machen. Und der ist heute in Österreich, in Belz, 10-mal so groß wie wir. Und das ist auch etwas, wo man die Saat gesät hat. Aber der Erwin macht das auf seine Art. Der kopiert mich nicht. Der hat nur die Idee des Laufes in der Bahn für sich gesehen und seine Bahn entwickelt und ist da dann weitergelaufen. Auch aus einer Kirchengemeinde heraus. Und heute ist er riesig groß. Ich habe ihn letztens besucht, da habe ich gesagt, das war so eine Zeile, wie könnte man das hier mal beschreiben? So eine Einkaufszeile, wo lauter Läden nebeneinander sind, im Flachbau, das kennt man, das wurde eine Zeit lang wurde das so gebaut, wie so ein Busbahnhof. Gell? Und dann habe ich gesagt, du, wenn ich jetzt deine Property hier sehe, was zahlst du da an Miete? Ich sage, wieso Miete? Ich habe das alles gekauft. Also der ist wirklich eingestiegen und hat Oberösterreich, ja. Der hat die Tafel Oberösterreich ins Leben gerufen. Und das ist so gigantisch. Und das ist auch etwas, was ja keine Kopie ist von meiner Sache, sondern er hat das einfach für sich. Und da könnte er natürlich sagen, warum hat der Kaiser mir ausgerechnet das erzählt? Und das hat er aufgenommen. Seine Frau auch, die sind begeistert dahinter. Seinen Job aufgegeben und macht das in einer Form, die ist gigantisch. Gott hat auch für dein Leben, ich zeig mal mit dem Finger aufs Video. Gott hat auch für dein Leben eine Bestimmung. Gott hat für dein Leben einen bestimmten Zweck. Er hat ihn in die Hand genommen und dir gegeben, genau wie damals mir. Und wenn du nicht weißt, welche Bestimmung es sein kann, dann bitte Gott, frag ihn. Und er wird es dir zeigen. Heißt es auch im Jakobus. An Weisheit, wenn es an Weisheit mangelt, frag Gott und ihm wird es geben. Und das ja auch. Und bitte ihn, dass er dir auch die Bahn zeigt, in der du laufen sollst. Nicht, dass du sagst, ja, jetzt hat er zu mir gesagt, ich soll so die Haltens machen und den mache ich genau wie Peter ihn macht. Der macht den, mach ihn auf deine Weise und du wirst Erfolg haben. Die Berufung kommt jetzt. Jetzt greifen wir auf den 12 zurück. Das müssen wir da ein bisschen reinfummeln, dass wir jetzt den 12er, den Vers 12 ins Auge fassen. Wir haben ja gesagt, dass Gott jedem eine Berufung gegeben hat. Das ist sozusagen sein Lebenszweck und dieser Zweck ist zu seiner Ehre geplant. Seine Ehre soll. Und das sage ich immer wieder, ich sage mal was, auf der Hochzeit hat meine Tochter, die war natürlich, ist sehr fotogen und die hat sich hingestellt und habe ich zu Conny gesagt, die kann sich gut ins Bild setzen. Und dann sagt sie, so wie du bist ja der Vater. Da habe ich gedacht, mache ich das wirklich? Ich bin kein Mensch, der einen Sockel braucht, aber ich muss mich in gewissen Situationen schon zeigen, damit Leute merken, was wir tun. Und das, glaube ich, das hat er mir auch mitgegeben, dass ich das kann. Aber nicht, dass ich sage, ich hole mal so einen Quader und stelle mich oben drauf und bin das Denkmal, gell? Ah, hier. Big Peter, gell? Das brauche ich nicht. Also das ist auch nicht das, was er will. Es ist zu seiner Ehre geplant. Er soll die Ehre haben. Und wenn wir das hier machen, ist es zu seiner Ehre. Und dann segnet er das ja auch. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Übrigens habe ich noch etwas, das muss ich noch einfädeln, das fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben über Verzeihen und über Dinge gesprochen. Ich habe jetzt vorgestern und gestern ja meine Familie komplett wieder getroffen. Gell? Und da kommen auch Sachen hoch, die natürlich in dem Leben, ich bin 81, passiert sind. Das kannst du nicht mehr zurückdrehen, das ist passiert. Und jetzt trifft man sich wieder und wie geht man damit um? Und das ist aber auch etwas, wo du dann nicht zu Kreuze kriegst, sondern dass du einfach sagst, okay. Und diesmal war es nicht, aber manchmal kriege ich dann, was du da mit mir gemacht hast, du bist heute Pastor, das verstehe ich nicht. Ja, dann kann ich erklären, guck mal, Jesus hat mir vergeben, ich vergebe dir auch und du kannst mir auch vergeben. Und da ist auch wichtig etwas ganz Wichtiges, was die Conny auch immer sagt, man muss sich selbst vergeben können. Wenn andere dir schon vergeben haben und du dir selbst nicht vergeben hast, dann stehst du dir auch immer im Weg. Dann schleppst du auch diesen Rucksack immer mit. Und das ist ganz wichtig. Deshalb, wenn wir da nämlich diesen Lebenszweck zu seiner Ehre draus ziehen, dann kann ich das Alte nicht mehr ändern. Aber und das war für mich, war dieses Treffen mit meiner Familie so wieder mal, wie gehst du damit um? Und ich hatte die Predigt ja schon in der Tasche, im Kopf hatte ich sie, nicht in der Tasche. Und insofern war das für mich auch ein Training, wie gehst du jetzt mit den Dingen um? Okay. Und ich habe meine erste Frau wieder getroffen. Ja, okay, war mein größter Fehler, dass ich sie verlassen habe. Okay, ist passiert. Das kann ich nicht mehr ändern. Aber das habe ich gemacht, als ich noch kein Christ war. Okay. Das sind eben auch Dinge, wo Jesus sie bekommen hat und Jesus hat sie mir vergeben. Und ich kann vorangehen, ohne dass das immer ein Wackerstein in meinem Rucksack ist. Aber jetzt gehen wir mal auf den Vers 12 weiter ein. Dabei, ich habe noch eine andere Übersetzung, die möchte ich euch mal hier. Dabei ist mir klar, sagt Paulus, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Da ist es wieder, da schreibt er es nochmal. Er, Paulus, ist von Jesus Christus ergriffen worden. Mit dem, wie heißt das bei Star Wars? Mit dem Strahl, mit dem Leuchtschwert vom Pferd geschossen worden. Ja. Und dann war er blind und dann hat es wie viel? 40 Tage gebraucht, ne? 40 Tage nach der Himmelfahrt von Jesus ist das passiert.
Ist er nach Jerusalem gekommen?
Ja, eben. Und dann ist er nach Jerusalem gekommen, ist für seinen Dienst ausgestattet worden. Und ich meine, der hat ja nur böse Dinge gemacht, nicht? Und Jesus setzt ihn ein. Überleg mal, das ist ja auch etwas. Er hätte ja auch jemand anders, ne, du Paulus, also bei deiner Vergangenheit, dich kann ich nicht gebrauchen. Aber gerade den holt er. Und die Leute haben Angst vor ihm gehabt. Haben gesagt, der hat uns doch vorher alle gekillt und jetzt bringt er das Evangelium. Wow. Gell? Das muss man auch sehen. Aber er ist ergriffen worden und Jesus hat von ihm Besitz ergriffen, sagt die neue Genfer Übersetzung. Das ist etwas, Besitz ergreifen und ergriffen worden. Das sind die Übersetzungen, die ich jetzt habe. Und bevor Paulus sich bekehrt hat oder ergriffen wurde, wie wir eben gelesen haben, war er auf der Straße nach Damaskus und hatte eben diese Begegnung mit Jesus und nahm sein Leben in die Hand. Und Paulus hat erkannt, dass er nicht nur berufen ist, sondern dass seine Berufung einmalig ist. Diese Berufung ist einmalig. Die wird es nie wieder geben für jemand anders. Die war für Paulus bestimmt und Paulus hat sie angenommen. Und er setzte alles daran, um diesen Ruf zu erfüllen. Er formuliert es so: Ich setze alles daran, es zu ergreifen. Also Jesus hat ihn ergriffen und er ist dabei, das zu ergreifen und er setzt alles daran, diesen Weg zu gehen, also in der Bahn zu bleiben, weil er eben von Jesus ergriffen ist. Das ist dieses Wortspiel, was sich durch die ganzen Verse, drei Verse durchzieht. Und das müssen wir uns auch sagen. Jeder von uns hat eine einmalige Berufung, was immer es auch ist. Und wir sollen es nicht, und sage ich nochmal, nicht in Competition treten, in Konkurrenz zueinander, dass wir sagen, oh, das will ich auch und warum kriege ich das nicht? Und auch griesgrämig zu werden, weil man andere sieht, die jetzt anderswo hinkommen. Pack doch deine eigene Berufung aus. Nimm doch dieses Paket und öffne es und schau rein, was Jesus dir da reingelegt hat. Und lauf nicht in der Bahn eines anderen. Das führt im Sport zur Disqualifikation, wenn du das machst. Und Jesus wird dir vielleicht sagen, also nun überleg doch mal. Du bist jetzt schon so lange da in der falschen Bahn gelaufen. Geh doch mal in die ich dir gezeigt habe. Wir können von anderen lernen. Wie der Erwin, den ich vorhin zitiert habe, der hat das begriffen, was ich tue und hat es umgesetzt, aber er hat mich nie kopiert. Er hat ein eigenes Ding gemacht und er hat eben auch von Gott die Berufung dazu bekommen, es genauso zu tun, wie er es machen soll. Und deshalb sollen wir herausfinden, wo unsere persönliche Bestimmung ist. Fang an mit deiner Begabung, dass du siehst, wozu bin ich begabt, was macht mir Spaß. Es soll ja Spaß machen. Wir haben keinen Antrieb, der uns runterzieht, sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann führt das zur Freude. Es ist manchmal viel Arbeit, aber es ist keine Last. Denn Jesus sagt, mit mir im Joch zu gehen, ist leicht. Ein Joch ist nicht schön, aber mit Jesus im Joch zu sein, ist wunderbar. Ja? Und deine Berufung, die du dann hast, Lauf mit dieser Berufung in deiner Bahn und dann wirst du etwas haben. Zufriedenheit, Segen und Erfüllung. Kann ich sagen, habe ich.
Der volle Lohn.
Bitte?
Der volle Lohn.
Ja, der Lohn, ja, da kommen wir jetzt zu. Das ist ja eben das. Ach, Conny, lies uns doch den 12 nochmal vor.
Echt?
Nee, Moment, der Lohn ist in 14. Ja, der Lohn ist in 14. Mhm.
Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat.
Da ist noch eine Berufung, sagte ich vorhin schon, nämlich die himmlische Berufung. Und ich jage dem vorgesteckten Ziel nach und der Siegespreis, darum geht es jetzt. Ein Siegespreis ist ein Lohn für Durchhalten bis ans Ziel. Ich war in der Schule nie ein großer Sportler. Am Reck konnte ich gut arbeiten, aber Bodenturnen und all sowas. Ich hatte, meine Anatomie war für Bodenturnen nicht ausgestattet. Meine Wirbelsäule hatte drei versteifte Wirbel. Das hat man später erst festgestellt. Also, oder nicht so bewegliche. Deshalb war ich am Boden war ich ein Steifbock, wie sie immer sagten. Aber eins konnte ich, 10.000 Meter Lauf. Da haben unsere großen Jungs, ich war der Jüngste in der Klasse, die haben dann wirklich gesagt, wie schaffst du das? In so glühender Hitze, mittags waren wir auf der Aschenbahn und dann 10.000 Meter laufen. Und da war ich immer der Erste. Das konnte ich. Das habe ich damals schon, Durchhaltevermögen habe ich damals schon gehabt. Und das ist auch etwas, was wir haben sollen, um den Siegespreis zu bekommen. Schauen wir mal auf das griechische Wort Siegespreis, was dahinter steckt. Das müssen wir uns jetzt ganz genau anschauen. Eine öffentlich verliehene Belohnung. Öffentlich. Das ist nicht was du privat kriegst, im stillen Kämmerlein, wo Jesus dann kommt und sagt, guck mal, was ich für dich habe. Okay, so die Orden, die du anstecken kannst. Es wird öffentlich gemacht. Und dies Öffentliche, da lesen wir jetzt noch einen Bibelvers dazu, der das ganz genau aussagt. Der ist nicht im Philipperbrief, der ist im 2. Timotheus, Kapitel 4, und zwar die Verse 7 bis 8.
Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten.
Das ist etwas, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, der ist gleichbedeutend mit dem Siegespreis in Vers 14 vom Philipper 3. Da tauchen die wieder auf, die sind identisch. Und am Tag der großen Wiederkehr, am großen Tag der Wiederkehr, so heißt es. Also nicht an einem Tag, an dem Paulus stirbt, sondern weitaus später. Sondern wenn wir alle vor dem Thron Gottes versammelt sein werden, wir alle, die wir durchgehalten haben. Und an jedem Tag, wenn wir dort sind, ich zitiere nochmal, wer wird denn da stehen? König David wird da stehen, Samuel, der Prophet, Elia, Elisa, Jesaja, Mose, Apostel, ja, noch mehr, immer, Hiob, Petrus und alle Heiligen. Du bist heilig.
Ja.
Du bist eine Heilige. Nicht?
Ja.
Also wir brauchen keine Heiligsprechung. Wir sind Kraft unseres
Glaubens.
Dadurch, dass wir von Jesus ergriffen worden sind, sind wir heilig. Es ist so. Deshalb, wenn wir jetzt sagen, alle Heiligen, sind das nicht die jetzt dazu, sage ich mal, so. Ich lasse das mal so stehen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also wir, die wir ergriffen worden sind von Jesus, sind alle Heiligen. Wir werden mit denen dort stehen. Wir werden, ja, sicherlich an Paulus einige Fragen, die ich ihm stellen werde. Bin ich sehr gespannt, wie das wird.
Vielleicht brauchst du dann nicht mehr Fragen.
Ja, das auch. Ja, okay, ich lebe ja noch ein Stück. Vielleicht kriege ich die Antworten schon vorher durch den Heiligen Geist. Klar, gute Idee, Conny. An jedem Tag, wenn wir vor Gott stehen, werden wir Rechenschaft abgeben müssen. Da bin ich gespannt. Für jedes unnütze Wort, das wir gesprochen haben. Eieiei. Ja, da habe ich viele, gell? Und diese Rechenschaft, die haben wir ja auch in unserem Leben, wenn wir etwas tun. Also ich habe das früher, als ich noch kein wiedergeborener Christ war, immer für mich behalten und runtergeschluckt. Heute spreche ich Dinge gleich an. Und es ist so, die Conny braucht mich nur anzuschauen, die weiß, was in mir ist. Dann sagt sie, wie hast du das heute gelöst? Wir haben über nichts gesprochen. Da habe ich gesagt, so und so. Okay? Also es sind Dinge, die sie automatisch schon weiß, nur wenn sie mich anschaut. Oder worüber denkst du jetzt nach? Ach so, du bist jetzt mit den Gedanken da und da dabei. Das ist etwas, was der Geist, die Gemeinsamkeit mit anderen auch eben bringt, wo Jesus uns einfach etwas eingibt und das ist so wunderbar. Und da dann auch, das ist auch eine Art von Rechenschaft. Wenn die Conny mich was fragt, warum hast du das so gemacht, dann muss ich ihr das sagen, warum ich das gemacht habe. Und dann sagt sie, du, das finde ich gar nicht gut oder das finde ich gut. Da kommen dann die Kommentare auch und ich muss mit beiden leben, sage ich mal. Ne? Aber okay, nur das ist wichtig, dass wir Rechenschaft ablegen und manchmal kann man etwas nicht zurückdrehen, wenn man Dinge getan hat, aber man muss trotzdem dazu stehen und sagen, das habe ich halt so und so entschieden. Wenn sich das dann anders entwickelt und man feststellt, dass es nicht richtig war, dann ist es eben so. Dann muss man sehen, dass man diese Entscheidung auch, ja, diese Entscheidung, die Welt würde dann sagen, ja, aber ich habe das ja, die packen das dann ein und wollen das dann verschönigen und damit es dann in die Mülltonne geht. Nein, ich stehe dazu, das habe ich gemacht und im Nachhinein sehe ich, dass es falsch war. Und das ist auch etwas, wo man die Ehrlichkeit hat. Und diese Ehrlichkeit, die braucht es auch, wenn man unterwegs ist. Und da bin ich sehr gespannt, wenn ich Rechenschaft ablegen soll später, kann ich ja sagen, das habe ich ja schon immer gemacht. Ich habe ja Dinge schon angesprochen, es sei denn, die sie mir gar nicht bewusst sind. Das könnte auch passieren, dass man Dinge gemacht hat, wo man, oh ja, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Verstehst du? Das sind eben auch Dinge. Und an diesem großen Tag werden wir alle vor unserem Gott stehen und er wird uns ja sagen, du hast deine gestellte Aufgabe, von mir gestellte Aufgabe, gut gelöst. Du bist innerhalb der Bahn gelaufen. Du hast die Berufung, die ich dir gegeben habe, bis ins Letzte ausgelotet. Und dafür werde ich dich jetzt hier vor allen, mit allen öffentlich belohnen. Wie das gehen soll mit Millionen, Milliarden von Menschen, keine Ahnung. Aber es steht in der Bibel, es wird also passieren. Welch ein Tag wird das sein? Amen. Ja, Gottes Segen für unsere Zuhörer und eine gute Woche, eine gesegnete Woche. Lasst euch von der Wärme nicht unterkriegen. Es ist schön, dass es warm ist, finde ich jedenfalls. Und wir haben mächtig, was haben wir geproklamiert, dass es keinen Hagel, kein Unwetter, keine Schäden gibt. Und wir sind in den letzten Tagen ohne alles in einem recht großes Gebiet in Deutschland durchgekommen, ohne dass wir Schaden erlitten haben. Und das ist auch etwas, wo wir Gott danken dafür. Halleluja. Amen.
Amen.
Bis dann. Ciao, ciao.